Hallo Nachbar, Wissenswertes über die Niederlande.
Hallo und willkommen zum Podcast der Bundesgemeinschaft für deutsch-niederländische Zusammenarbeit. Mein Name ist Luc Herats, schön, dass ihr wieder dabei seid. Vor einigen Tagen fand in Bosnien-Herzegowina und in den Niederlanden Gedenkveranstaltungen zu Ehren der Ermordeten von Srebrenica vor 30 Jahren statt. Im Juli 1995 ereignete sich in der bosnischen Enklave Srebrenica ein beispielloses Verbrechen. Über 8000 bosniakischen Jungen und Männer wurden von bosnisch-serbischen Truppen systematisch ermordet. Ein Akt, der später als Völkermord anerkannt wurde. Srebrenica war zu diesem Zeitpunkt von den Vereinten Nationen zur Schutzzone erklärt worden. Der Schutz vor Ort lag in den Händen des niederländischen UN-Bataillons Dutchbat. Doch angesichts der militärischen Übermacht und mangelnder Unterstützung durch die internationale Gemeinschaft war Dutchbat nicht in der Lage, die Zivilbevölkerung wirksam zu schützen. Die Übergabe tausender Menschen an die angreifenden Truppen markierte ein tragisches Kapitel in der UN-Geschichte und ein tiefes Trauma für die Überlebenden, die niederländischen Soldaten und die internationale Gemeinschaft. Bis heute wirft die Rolle von Dutchbat schwierige Fragen nach Verantwortung, politischem Versagen und den Grenzen humanitärer Einsätze auf. In dieser Podcast-Folge wollen wir die Ereignisse und die Umstände dieses Dramas und die Verantwortlichkeit der Beteiligten behandeln. Mit dem Zusammenbruch der kommunistischen Ordnung in Osteuropa Anfang der 90er Jahre kam es in der Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawien zu einem komplexen politischen Zerfallsprozess. Dieser wurde durch aufkommende Nationalismen, ökonomische Krisen und historische Spannungen zwischen den Teilrepubliken angeheizt. Nach den Unabhängigkeitserklärungen Sloweniens und Kroatiens im 1991 eskalierte die Lage rasch, insbesondere in Bosnien und Herzegowina, wo drei Bevölkerungsgruppen mit diametralen Interessen lebten. Die Bosniaken, mehrheitlich Muslime, Kroaten, katholisch und Serben, orthodox. Im April 1992 rief Bosnien und Herzegowina die Unabhängigkeit aus, was den Beginn eines dreijährigen brutalen Bürgerkriegs markierte. Besonders die bosnischen Serben, unterstützt von der jugoslawischen Volksarmee und später von der Armee der Republika Srpska, kämpften gegen die neuen bosnischen Strukturen. Der Krieg war geprägt von ethnischen Säuberungen, systematischen Vergewaltigungen, Belagerungen wie in Sarajevo und Massentötungen, die schlimmste Form der Gewalt auf europäischem Boden seit dem Zweiten Weltkrieg. Inmitten dieses Krieges galt die Stadt Srebrenica, gelegen im Osten Bosniens, nahe der serbischen Grenze, als Zufluchtsort für Zehntausende bosniakischen Zivilisten, die vor den serbischen Truppen flohen. Die Vereinten Nationen erklärten Srebrenica im April 1993 per Resolution 819 zu einer sogenannten sicheren Schutzzone, ein Gebiet, das unter UN-Schutz stand und in dem keine kriegerischen Handlungen erlaubt waren. Doch der Schutz war symbolisch. Der UN-Einsatz war durch mangelnde Truppenstärke, unklare Einsatzregeln und politische Zurückhaltung massiv eingeschränkt. Für die militärische Absicherung war ein niederländisches Kontingent der UNPROFOR zuständig, die Einheit Dutchbat 3, die im Sommer 1995 mit knapp 400 Soldaten das Massaker nicht verhinderte. Am 11. April 1995 fiel Srebrenica trotz des UN-Schutzes in die Hände der bosnischen Armee unter General Rado Mladic. Innerhalb weniger Tage wurden mehr als 8000 Männer und Jungen aus der muslimischen Bevölkerung systematisch getötet, unter den Augen der internationalen Gemeinschaft. Tausende Frauen, Kinder und ältere Menschen wurden deportiert. Das Drama von Srebrenica wurde 2007 vom Internationalen Gerichtshof in Den Haag als Völkermord anerkannt. Ein weltweit einzigartiger Fall, bei dem ein UN-Staat, in diesem Falle die Niederlande, später eine Mitverantwortung am Tod hunderter Flüchtlinge zugeben musste. Die Rolle der niederländischen Truppen, ihr Verhalten im UN-Dienst und das kollektive internationale Versagen werden bis heute intensiv diskutiert. Dutchbat war unzureichend bewaffnet, politisch und militärisch isoliert und operierte unter einem Mandat, das es ihnen praktisch unmöglich machte, Zivilisten aktiv zu schützen. Dennoch bleibt die Frage bestehen, inwieweit moralisches Handeln, ziviler Ungehorsam und wenigstens Protest gegen Befehle das Drama hätte verzögern oder mildern können. Das Thema betrifft bis heute zentrale Fragen internationaler Politik. Wie weit reicht die Verantwortung von Friedenstruppen? Was bedeutet Schutzverantwortung in Krisengebieten? Und wie können internationale Organisationen wie die UN verhindern, dass ihre Friedensmissionen zum bloßen Zuschauer werden? Srebrenica war vor dem Ausbruch des Bosnienkrieges eine kleine, überwiegend muslimisch geprägte Stadt im Osten Bosniens mit etwa 36.000 Einwohnern. Die Region war wirtschaftlich eher schwach entwickelt, bekannt für ihre Thermalquellen und eine lange Tradition im Bergbau. Bevölkerungsmäßig lebten hier mehrheitlich Bosniaken, daneben auch eine starke serbische Minderheit. Zwischen den Ethnien herrschten über Jahrzehnte hinweg friedliche nachbarschaftliche Verhältnisse, wie vielerorts in Ostbosnien, bis der Krieg die sozialen Bindungen zerriss. Mit Beginn des Krieges 1992 wurde Srebrenica sehr schnell zur Zielscheibe serbischer Truppen. Die Region wurde weitgehend von bosnischen Serben kontrolliert, die versuchten, über sogenannte ethnische Säuberungen eine territoriale Verbindung zwischen der östlichen Republik Srpska und Serbien zu schaffen. Tausende Bosniaken aus umliegenden Dörfern flohen nach Srebrenica, das von bosniakischen Einheiten, unter anderem unter dem Kommando von Nase Oric, verteidigt wurde, jedoch zunehmend eingeschlossen war. Die humanitäre Lage verschlechterte sich dramatisch. Lebensmittel, medizinische Versorgung und Strom fehlten über weite Strecken des Jahres 1992 und 1993. Im Frühjahr 1993 wurde die Lage in Srebrenica für die internationale Gemeinschaft unübersehbar. Satellitenbilder, Medienberichte und NGO-Dokumentationen wiesen auf Massaker, Vergewaltigungen und Massenflucht hin. Die Vereinten Nationen standen zunehmend unter Druck, um ein Zeichen zu setzen. Am 16. April 1993 verabschiedete der UN-Sicherheitsrat die Resolution 819, in der Srebrenica zur sicheren Zone erklärt wurde. Wortwörtlich hieß es, dass Srebrenica frei von bewaffneten Angriffen oder jeglicher anderer feindseliger Handlungen sein soll. Zwei Monate später, am 6. Mai 1993, folgte Resolution 824, die weitere Städte wie Sarajevo, Tuzla und Čepa ebenfalls zu Schutzzonen erklärte. Um die Umsetzung dieser Resolutionen zu ermöglichen, wurde das Mandat der bereits in Bosnien stationierten UNPROFOR-Truppen durch Resolution 836 erweitert. Dies sollte in den sogenannten Safe Areas eine Schutzpräsenz zeigen und theoretisch mit Waffengewalt durchgreifen, wenn Zivilisten bedroht wurden. In der Praxis jedoch wurde dieses Mandat durch mehrere Faktoren ausgehöhlt. Zunächst unzureichende Truppenstärke. Für Srebrenica standen lediglich etwa 400 niederländische Blauhelme zur Verfügung, zu wenig für den Schutz von ca. 30.000 Menschen. Dann fehlende Luftunterstützung. Die sogenannte Close Air Support Option war an eine komplizierte Befehlskette gebunden, bei der jedes Eingreifen bürokratisch blockiert werden konnte. Und zum Schluss politische Zurückhaltung. Sowohl auf UN als auch auf internationaler Ebene, etwa nationalstaatlicher Ebene, etwa Vereinigte Staaten, Frankreich und Großbritannien, waren die Bereitschaft gering, tatsächlich militärisch gegen serbische Aggressionen vorzugehen, aus Angst vor Eskalation. Im März 1994 übernahm ein niederländisches Bataillon die Sicherung von Srebrenica im Rahmen des UNPROFOR-Einsatzes. Die Soldaten waren mit leichten Waffen ausgerüstet, in einem heruntergekommenen ehemaligen Fabrikgelände untergebracht und von der Serbischen weitgehend eingekesselt. Dutchbat hatte formal den Auftrag, das Gebiet zu stabilisieren und Zivilisten zu schützen. Aber ohne die notwendigen Mittel. Sie durften das Feuer nur zur Selbstverteidigung eröffnen, konnten keine Gegenoffensive organisieren und waren in ständiger Koordinationsabhängigkeit von UN-Hauptquartieren in Sarajevo und New York. Diese systematische Schwäche ist zentral für das spätere Versagen. Bereits Monate vor dem Fall Srebrenicas war Dutchbat militärisch und moralisch isoliert, überfordert mit einer Rolle, die keine der beteiligten Institutionen ernsthaft zu Ende gedacht hatte. Bis zum Sommer 1995 hatte sich die militärische Lage zugespitzt. Die bosnisch-serbischen Kräfte unter General Ratko Mladic begannen gezielte Angriffe auf die Schutzzone. Die Versorgung der Stadt wurde blockiert, Dutzende UN-Konvois wurden gestoppt und oder geplündert und Dutchbat durfte auf höherem Befehl nicht eingreifen. Auch NATO-Luftunterstützung blieb aus oder kam zu spät. Am 6. Juli 1995 begannen massive serbische Angriffe auf die Stadtgrenze von Srebrenica. 5 Tage später, am 11. Juli, marschierte Mladic persönlich mit seinen Truppen in die Stadt. Das Drama, das folgte, war der logische, grausame Endpunkt eines Schutzversprechens, das nie Substanz gehabt hatte. Die Vorgeschichte des Dramas von Srebrenica ist nicht nur eine Kette tragischer diplomatischer Fehleinschätzungen. Sie ist ein systematisches Beispiel dafür, wie hohle Begriffe wie Schutzzone oder humanitäre Intervention im Angesicht realer Kriegsverbrechen kollabieren können, wenn sie nicht mit realer militärischer, politischer und moralischer Entschlossenheit hinterlegt werden. Die Weichen für die Katastrophe von Juli 1995 wurden also nicht erst in der Endphase, sondern bereits 1993-94 gestellt, durch ein Mandat ohne Macht und durch eine internationale Ordnung, die Frieden behauptete, aber keinen Frieden durchsetzen wollte. Der Kommandeur von Dutchbat, Oberstleutnant Tom Karamans, spielte eine zentrale Rolle in den dramatischen Ereignissen. Karamans stand vor der paradoxalen Aufgabe, einerseits der serbischen Aggression diplomatisch entgegenzutreten und andererseits die Frustration seiner Soldaten zu dämpfen. Seine Kommunikation mit der UN-Führung in Sarajevo blieb erfolglos. Mehrfach forderte er Luftunterstützung an, die entweder abgelehnt oder viel zu spät freigegeben wurde. Das psychologische Spannungsfeld war extrem. Zunächst Konfrontationen mit serbischen Truppen, die häufig aggressiv auftraten, Waffen zeigten und drohten. Dann tausende hungernde Flüchtlinge, die Hilfe erwarteten. Dann die Hilflosigkeit gegenüber serbischer Propaganda, die Dutchbat gezielt unter Druck setzte. Und der ständige Eindruck, dass die internationale Gemeinschaft Dutchbat geopfert hatte. Viele Dutchbat-Soldaten litten später unter posttraumatischen Belastungsstörungen, Schuldgefühlen und gesellschaftlicher Ausgrenzung. In den Niederlanden wurde die Rolle von Dutchbat teils ungerechtfertigt als Feigheit gedeutet, was den Soldaten zusätzlich Belastung auflegte. Weder die niederländische Regierung noch die UN-Führung hatten Dutchbat ausreichende Mittel und klare Handlungsoptionen zur Verfügung gestellt. Der Einsatz war von Beginn an ein symbolischer Akt, der politisch helfen sollte, internationale Präsenz zu zeigen, ohne Risiko einzugehen. Dieser symbolische Frieden war jedoch angesichts der militärischen Realität in Bosnien vollkommen fehl am Platz. Im Jahr 2002 trat das gesamte niederländische Kabinett unter Ministerpräsident Wim Kok zurück, nachdem ein offizieller Bericht des Niederländischen Instituts für Kriegsdokumentation zu dem Schluss kam, dass die Niederlande, ich zitiere, eine unrealistische Mission mit unzureichenden Mitteln übernommen hatten. Dutchbat sei in eine unlösbare Situation geschickt worden, für die sie später moralisch verantwortlich gemacht wurden, obwohl die politischen Rahmenbedingungen versagt hatten. Dutchbat war nicht die Ursache, aber Teil des Mechanismus, der zur Tragödie von Srebrenica geführte. Die Soldaten waren mit einem Mandat ausgestattet, das sie weder schützen noch eingreifen ließ, in einer Zone, die nicht gesichert war, gegen einen Gegner, der kein Interesse an UN-Resolutionen hatte. Die nilenische Einheit wurde zum Symbol eines kollektiven internationalen Versagens und zum Mahnmal für die Lücke zwischen politischem Willen und militärischer Realität. Jahr für Jahr wird an das Drama von Srebrenica in Bosnien-Herzegowina auch in den Niederlanden erinnert. In diesem Jahr, 30 Jahre danach, in ganz besonderer Weise. In Den Haag wurde mit einem Gedenkstein den Opfern des Dramas von Srebrenica gedacht. Es bleibt auch für die Niederlande ein traumatisches Ereignis. Das war's, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn das so ist, schickt uns gerne eine Bewertung und abonniert uns. Ich freue mich auf ein Wiederhören, wenn es wieder heißt: Hallo Nachbar, Wissenswertes über die Niederlande.
Hallo Nachbar, Wissenswertes über die Niederlande ist ein Podcast der Bundesgemeinschaft für deutsch-niederländische Zusammenarbeit mit Unterstützung des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe, des Landschaftsverbandes Rheinland und der Sparkasse Münsterland-Ost.